Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen. Zusätzliche Kontrollen an der deutsch-schweizerischen Grenze möchte Bundesinnenminister Horst Seehofer durchsetzen. In der Grenzregion kommen solche Ideen allerdings nur mäßig gut an. Warum das so ist, das klären wir gleich. Außerdem geht es heute um Gülle und zu hohe Nitratwerte in Niedersachsen. Und in unserer Reihe zu Wahlversprechen schauen wir nach Bremerhaven und fragen, was eigentlich aus dem dort geplanten Offshore-Terminal geworden ist. Sicherheitspolitiker stehen oft vor einem Dilemma. Sie wissen natürlich, dass sich nicht alle Verbrechen verhindern lassen. Trotzdem müssen sie nach schrecklichen Taten etwas tun. Und sei es nur, damit es nicht heißt, sie hätten nichts getan, nicht reagiert und Menschenleben wären ihnen irgendwie egal. Als Ende Juli auf dem Frankfurter Hauptbahnhof ein Kind vor einen einfahrenden Zug geworfen und getötet wurde, war das vermutlich so ein Fall. Solche Angriffe an vollen Bahnsteigen lassen sich leider kaum komplett verhindern. Da sind sich die meisten Experten einig. Weder mit mehr Polizei noch mit aufwendigeren Schutzanlagen, die sich an vielen Bahnhöfen ohnehin kaum installieren lassen. Doch irgendetwas muss ja getan werden. Der Vorschlag von Innenminister Horst Seehofer kam schnell. Vielleicht kann man ja zumindest die Täter aufhalten. Also mehr Kontrollen an der Grenze zur Schweiz, denn schließlich war der mutmaßliche Täter ein anerkannter Flüchtling, der in der Schweiz gelebt hat. Im Grenzgebiet trifft der Vorschlag allerdings auf ein geteiltes Echo. Aus Konstanz, Thomas Wagner.
Wir fanden es gerade ganz komisch. Ich hatte gedacht, dass wir kontrolliert werden oder irgendwie jedenfalls die Aufmerksamkeit auf uns gerichtet wird. Wir sind da einfach so rübermarschiert.
Oft nein. Kontrollieren nein.
Man muss den Ausweis zeigen, dass man Schweizer ist. Genau. Das ist so. Ich finde vollkommen richtig.
Wenn man mit dem Auto geht, dann schon. Ja, Ausweis und ob wir etwas mitnehmen natürlich, wo man verzollen sollte.
Grenzübergang Emmishofer Zoll in Konstanz, die Nahtstelle zwischen EU und Nicht-EU, zwischen der Schweiz und Deutschland. Und das ist genau der Grund dafür, warum manche Passanten, die von der Schweiz schnell mal zu Fuß nach Deutschland rüberlaufen, den Ausweis vorzeigen müssen und manche eben nicht. Zwar ist die Schweiz 2008 dem Schengener Abkommen beigetreten, was reguläre Personenkontrollen eigentlich ausschließt, aber weil die Schweiz nicht zur EU gehört, schauen die Zöllner schon mal in die Tasche oder in den Kofferraum hinein, um zu sehen, welche Waren da ein- und ausgeführt werden. Und bei der Gelegenheit lassen sie sich auch den Ausweis zeigen. Will heißen, das, was Bundesinnenminister Horst Seehofer fordert, nämlich punktuelle Kontrollen an der Grenze zur Schweiz, gibt es de facto längst und nicht nur direkt am Grenzübergang.
Can I see your passport, please? We travel together?
Das Konstanzer Döbele ist ein riesiger Parkplatz in Grenznähe. Dort halten Fernreisebusse, die aus der Schweiz nach Deutschland kommen. Die Bundespolizei ist häufig zur Stelle, kontrolliert die Papiere der Fahrgäste. Christian Werle, Sprecher der Bundespolizeidirektion Konstanz.
Natürlich gucken wir auf unerlaubte Einreisen. Und auch zum Beispiel Festnahmen aufgrund von Haftbefehlen zur Strafvollstreckung sind unser tägliches Geschäft. Wir haben jetzt im letzten Jahr knapp 900 Personen hier in Konstanz festgestellt, die unerlaubt eingereist waren. Und deswegen sind wir jeden Tag draußen.
Und da muss ja Ihr Pass hinterlegt worden sein, damit Sie überhaupt einen Aufenthalt haben.
Kurzum, es wird stichprobenartig durchaus überprüft und kontrolliert entlang der deutsch-schweizerischen Grenze, sei es durch den Zoll oder durch die Bundespolizei. Allerdings gibt es auch viele Schlupflöcher zwischen Basel und Rorschach. Gleichwohl stößt der Seehofer Plan zur Einführung sogenannter intelligenter Kontrollen an der Grenze zur Schweiz vor Ort auf Kritik.
Der Vorschlag klingt etwas nach, weil man ja sagen muss, wir wollen ja nicht mehr zurück zu diesen Schlagbomben. Also diese Grenzkontrolle, die wir so früher hatten, dass man wieder alles mit Leuten besetzt, wäre personell im Moment sowieso nicht umsetzbar, weil wir haben ja überall abgebaut bei der Polizei, nicht aufgebaut.
Kommentiert Hans-Jürgen Kirstein, baden-württembergischer Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, den Seehofer Vorschlag. Er sieht das Problem der Grenzsicherung ganz woanders. Im Zuge des Schengen-Abkommens darf die deutsche Polizei in der Schweizer Nachbarschaft nur in einem ganz beschränkten Umfang ermitteln.
Was uns viel wichtiger wäre, ist, dass man eine Regelung trifft, dass auch die Bundespolizei, die ist ja für die Grenzen mit zuständig, Möglichkeiten kriegt, über die Grenzen hinaus in einem weiteren Umfang wie bisher ins Land, ich sag mal 30, 50 Kilometer, auch mit ermitteln kann.
Um beispielsweise Fernbusse stichprobenartig unter die Lupe zu nehmen. Das mache mehr Sinn als die vom Bundesinnenminister angekündigte Intensivierung der Grenzkontrollen. Und schließlich, glaubt der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, müsse die Bundesrepublik bei der Grenzsicherung auch stärker als bisher das Nachbarland Schweiz in die Pflicht nehmen.
Also eins könnte man ja noch sagen, dass vielleicht die Schweiz auch ihre Außengrenze auf der anderen Seite mal ein bisschen kontrollieren sollte, weil das würde ja auf unserer Seite dann tatsächlich entspannen, weil die Frage ist, wieso kommen die durchs ganze Land?
Eine gute Frage, die sich bei jeder Kontrolle auf deutscher Seite stellt. Denn fehlende Ausweispapiere und fehlende Aufenthaltstitel, die bei der Einreise in Deutschland bekannt werden, müssten eigentlich auch bereits in der Schweiz schon aufgefallen sein. Häufig sieht sich die Schweiz daher mit dem Vorwurf des Durchwinkens solcher Personen konfrontiert. Ein Vorwurf, den die Schweizer Behörden aber ebenso häufig zurückweisen. Dennoch toleriere die Schweiz zu viele Schlupflöcher nach Deutschland, findet Hans-Jürgen Kirstein, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei.
Wenn die diese Wege auch schließen würden, ihre Außengrenzen dementsprechend behandeln würden, hätten wir es vielleicht auch etwas leichter.
Versprochen, gebrochen, Wahlversprechen und was aus ihnen geworden ist. Die Sommerreihe in Deutschland heute.
Nach der Wahlschlappe für die SPD bei der Wahl zur Bremer Bürgerschaft im Mai steht in der Hansestadt inzwischen die neue rot-rote Landesregierung. Der neue Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat von seinem Vorgänger allerdings gleich noch ein paar Altlasten geerbt. Wahlversprechen aus besseren Zeiten, unter anderem das geplante Offshore-Terminal in Bremerhaven. Das teure Großprojekt liegt auf Eis. Warum das so ist, das wollte unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager wissen.
Ein Imagefilm aus dem Jahr 2011 zeigt, was sich das Land Bremen in Bremerhaven vorgenommen hat. Es will einen Schwergut-Hafen für die Windindustrie bauen, das sogenannte Offshore-Terminal Bremerhaven, kurz OTB. 2011 bedeutete das geplante Projekt große Hoffnung für den Standort Bremerhaven. Die Offshore-Windkraftbranche boomte in der strukturschwachen Stadt. Damals wurden Investoren für das geplante Vorzeigeprojekt gesucht.
Der Realitätstest für diesen Offshore-Hafen sieht so aus, dass wir private Investoren finden wollen, die diesen Hafen finanzieren sollen. Bremen ist in einer schwierigen Haushaltslage, deswegen können wir aus eigener Kraft diesen Hafen nicht finanzieren,
sagte der damalige Wirtschaftssenator Martin Güntner in einem Interview mit Radio Bremen im Jahr 2010. Aber es biss kein privater Investor an. Also beschloss das Land im Jahr 2012, den Hafen doch selbst zu finanzieren.
Das ist eine wirkliche Investition in die Zukunft, die wir heute beschließen. Das ist eine Investition in eine Industrie, die ein riesiges Potenzial hat. Das ist eine Investition in Arbeitsplätze.
Begründete der damalige Bremer Bürgermeister Jens Börnsen die Entscheidung. Der Hafen soll insgesamt 180 Millionen Euro kosten. Dieses Geld sollte in einem Fonds angespart werden, sodass das Land keine Kredite aufnehmen musste. 2015 aber kam ein Rückschlag für die Windkraftbranche in Bremerhaven. Siemens entschied sich, die Turbinen für ihre Windkraftanlagen künftig in Cuxhaven und nicht in Bremerhaven zu bauen. Die ganze Branche strauchelte, erklärt der Bremer Politikwissenschaftler Frank Nullmeier.
Und dann hat auf Bundesebene ist es dazu gekommen, dass die Ausbauziele für Offshore-Windenergieanlagen reduziert worden sind. Das heißt, es war eine Art Deckelung für diese gesamte Industrie.
Der Boom der Offshore-Windenergie ist vorbei. Viele Firmen ziehen sich aus Bremerhaven zurück. Es gehen hunderte Arbeitsplätze verloren. Außerdem klagte nach der Entscheidung von Siemens im Jahr 2015 der Umweltverband BUND gegen das Projekt. Denn das Terminal soll in einem europäischen Vogelschutzgebiet entstehen. Trotzdem hätte der BUND wohl nicht geklagt, wenn er wenigstens einen ausreichenden Bedarf für das Terminal gesehen hätte. Es war eine Abwägung zwischen dem notwendigen Klimaschutz und Naturschutz. Durch den fehlenden Bedarf sieht der BUND die Natur jetzt aber umsonst bedroht. Seit 2016 herrscht ein Baustopp. Das Gericht entschied, dass der Planfeststellungsbeschluss der Stadt fehlerhaft ist. Seitdem wird der Fall vor Gericht weiterverhandelt. Die SPD kämpft bis heute für den OTB, argumentiert, dass die Branche wieder aufblühen wird, wenn die Bundesregierung die Deckelung aufhebt. Die Grünen, früher selbst Befürworter des Hafens, sind inzwischen umgeschwenkt. Hier Maike Schäfer, damals Spitzenkandidatin der Grünen in Bremen und heute Umweltsenatorin.
Den Fehler zu machen, krampfhaft an dem OTB festzuhalten, der vom Gericht untersagt wurde und wo wir nicht glauben, dass es noch diese Bedarfe und die Wirtschaftlichkeit gibt, das ist, glaube ich, ein Fehler, den wir für die Zukunft sehr bereuen würden. Lassen Sie uns das Geld, das sind Steuergelder, 180 Millionen Euro, das ist doch kein Pappenstiel für das Land Bremen. Lassen Sie uns das lieber gut anlegen, meine Damen und Herren.
Das war vor der Bürgerschaftswahl im Mai dieses Jahres. Die Grünen wollen den OTB kippen, die SPD sagt, ohne den Hafen werde es keine Koalition geben. Nach der Wahl mussten sich die beiden Partner aber gemeinsam mit der Linken einigen. Die erste rot-grün-rote Regierung in Westdeutschland sollte nicht an diesem Thema scheitern. Also wird die Entscheidung über den OTB vertagt, bis die Gerichte entschieden haben. Für den Bremer Staatsrat Jörg Schulz ist das ein Erfolg für seine Partei, die SPD.
Es ist natürlich so, dass wenn eine Koalition aus drei Parteien geschmiedet wird, man auch aufeinander zugehen muss. Aber die SPD hat sich in dieser Frage doch weitestgehend durchgesetzt.
Jedenfalls haben die Grünen sich nicht mit ihrer Absage an den OTB durchsetzen können.
Dass man es vertagen konnte, verdankt man eigentlich den Gerichten. Sonst hätte man es politisch lösen müssen, was ein Problem gewesen wäre. Und so konnte man sagen, wir haben ohnehin keine Chance. Wir müssen erst das Gerichtsverfahren abwarten, also lass es uns vertagen.
Sagt Politikwissenschaftler Nullmeier. Das Geld, das die Stadt inzwischen für das Terminal angespart hat, soll in andere Projekte in Bremerhaven investiert werden. Das sei aber keine Absage an den Hafen, sagt Staatsrat Schulz.
Schon bisher ist in diese Mittel reingegriffen worden, allerdings immer dann mit der Beschlusslage, dass dann, wenn das Projekt realisiert wird, die Mittel wieder zurückgeführt werden sollen.
Ob die SPD ihr Wahlversprechen wirklich umsetzen werden kann, wird sich erst dann zeigen, wenn die Zeit für eine politische Entscheidung gekommen ist. Und das passiert voraussichtlich nach dieser Legislaturperiode.
Felicitas Böselager über das geplante Offshore-Terminal in Bremerhaven in unserer Reihe über Wahlversprechen. Frische Landluft, das sagt man in manchen Regionen, wenn der Bauer mal wieder Gülle auf die Felder gefahren hat und die Luft, naja, sagen wir mal wieder besonders würzig riecht. Dabei, das sollte man vielleicht für Stadtmenschen nochmal dazu sagen, das ist nicht einfach nur Abfallentsorgung. Gülle ist im Gegenteil sogar ein wertvoller organischer Dünger. Nur es gibt halt zu viel davon. Gerade in Regionen mit großen Megaställen, mit tausenden Kühen oder Schweinen. Deshalb landet nicht selten zu viel Gülle auf den Feldern und belastet dann das Grundwasser mit Nitrat. Und weil die zulässigen EU-Nitratwerte vielerorts seit Jahren überschritten werden, droht Deutschland inzwischen sogar hohe Strafzahlungen. Besonders ernst ist das Problem mit der Gülle und dem Nitrat im westlichen Niedersachsen. Dort hat sich Hilde Weg umgeschaut.
Ottmar Ilchmanns Betrieb liegt bei Papenburg im äußersten Westen des Landes. Er hat vor 25 Jahren den Milchviehbetrieb vom Vater übernommen. 60 Kühe auf 65 Hektar in konventioneller Weidehaltung. Nach dem Melken sitzt Ilchmann morgens beim Ostfriesentee. Vor sich ein Spiralheft mit vielen Zahlen.
Ich habe hier für meinen Betrieb die Nährstoffbedarfsermittlung und die Düngeplanung. Wie viel Nährstoffbedarf auf den Flächen ist, wie viele Nährstoffe schon vorhanden sind. Und dann wird daraus eben der aktuelle Düngebedarf für dieses Jahr ermittelt.
Sein Hof liegt im Wasserschutzgebiet, deshalb muss er schon lange streng Buch führen über seinen Dünger. Bald sollen das alle Landwirte. Dazu wird in Niedersachsen ein Extradatensystem eingeführt. Viel Aufwand für alle insgesamt rund 35.000 Betriebe im Land, vom Gemüsebauern bis zum Großviehhalter. Und das, weil einige Betriebe seit Jahren Mist bauen mit ihrer Gülle. Im Nährstoffbericht melden Umwelt- und Landwirtschaftsministerium, dass bei gut einem Drittel der Grundwassermessstellen die Nitrat- und Phosphatwerte überschritten werden, bundesweiter Rekord. Die betroffenen Gebiete müssen nun extra ausgewiesen werden und unterliegen besonders strengen Auflagen. Ilchmanns Hof könnte dazugehören, obwohl er umweltgerecht wirtschaftet.
Mein Betrieb liegt im südlichen Ostfriesland. Und der Grundwasserkörper, zu dem unser ganzer Landkreis Leer gehört, der erstreckt sich auch in den Bereich Kloppenburg hinein. Und wir haben dort Messstellen, die hoch belastet sind.
Ilchmann ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft ABL, die in Niedersachsen 350 Betriebe vertritt. Die meisten sind im Landvolk vertreten, dem Bauernverband in Niedersachsen. Zu den schärferen Auflagen wird gehören, pauschal 20% weniger Dünger ausbringen zu dürfen. Ilchmanns Weiden brauchen aber den Dünger. Die Auflagen für alle stinken ihm.
Alle müssen für Fehler einzelner mit aufkommen. Und auch das sorgt natürlich für Frust und Verärgerung.
Den Frust teilt Landvolkpräsident Albert Schulte-Tobrinke, der selbst einen Betrieb mit 130 Milchkühen bewirtschaftet und seit 2017 im Amt ist. Bei einer pauschalen Reduktion für alle würden die Pflanzen nicht genug Nährstoffe bekommen und die Humusschicht sei gefährdet. Und davon, dass alle Landwirte den Kopf für wenige hinhalten sollen, hält er auch nichts. Er hofft stattdessen, dass mit einer genauen Datenerfassung die schwarzen Schafe der Branche gefasst werden. Wie das gehen kann?
Und einmal die Tierzahlen, die sind bekannt. Das ist die Fläche, die ist bekannt. Und die Verbringung ist bekannt. So, wenn man diese drei Dinge übereinander legt, dann findet man eben sehr schnell die Betriebe, die sich nicht an die Regeln halten. Uns geht es darum, die Betriebe zu schützen, die ordnungsgemäß wirtschaften. Und deshalb sagen wir, man sollte dieses System scharf schalten und auch intensiv nutzen.
Aber das System greift noch nicht. Die Zeit drängt aber. Weniger Tiere für die größten Betriebe ist für ihn trotzdem keine Lösung. Vielmehr soll die Gülle besser verteilt werden über ganz Niedersachsen. Die Ackerbauern im Süden und Osten sollen nun mehr Gülle statt Mineraldünger einsetzen, da, wo bisher keine Tierhaltung ist.
Wir müssen uns immer vor Augen halten, dass in diesen tierintensiven Regionen eine sehr große Wertschöpfungskette im vor- und nachgelagerten Bereich daran hängt. Also die Regionen leben eben auch von der Nahrungsmittelindustrie, von dem, was da vor- und nachgeschaltet ist. Wir sind nach der Automobilindustrie der wichtigste Wirtschaftszweig.
Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kienast, selbst Landwirtin, muss als Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowohl die Interessen der Landwirte wie die Wasserqualität beachten. Sie setzt ebenfalls auf Aufbereitung und Verteilung der Gülle, nicht auf Reduktion der Tierbestände. Dafür sucht sie nun möglichst kleinteilige Lösungen.
Ich finde es dezentral besser, dass der eigene Landwirt für sich eine kluge Aufbereitung findet. Viele Biogasanlagen sind da unterwegs und da ist ganz, ganz viel im Fluss. Und ich möchte wirklich viele einzelne Bausteine haben und nicht drei Riesenprojekte, die in der Bevölkerung auch wieder zu Unmut sorgen. Da müssen wir also aufpassen.
Solcher Unmut ist schnell mobilisiert, wie das Beispiel Goldenstedt im Landkreis Vechta zeigt, wo Bürger gegen den Bau einer Gülleaufbereitungsanlage protestieren. Was aber tun, wenn die Kontrollen noch nicht greifen, die Gülle nicht aufbereitet werden kann und die Flächen nicht reichen? Bauer Ilchmanns Empfehlung:
Mittelfristig, denke ich, führt kein Weg an einer Verringerung der zu hohen Tierbestände in den Intensivregionen vorbei.
Er sieht den schwarzen Peter bei der Politik.
Durch Zuwarten und Untätigkeit haben ja sowohl die Bundesregierung als auch niedersächsische Landesregierung das Problem versucht auszusitzen. Und dadurch wird jetzt das Umsteuern auch so hart und so bitter.
Nitratbelastung in Niedersachsen, das war der Beitrag von Hilde Weg. Und Damit geht unsere Sendung zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich mein Kollege Benedikt Schulz mit Campus und Karriere. Thema bei ihm unter anderem die Frage, muss die Kultusministerkonferenz eigentlich dringend mal reformiert werden? Das war's mit Deutschland heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.